Thema ist dieses Mal die göttliche Dreieinheit. Wir haben im bisherigen Verlauf des Werkes Folgendes behandelt: die Lehre von Gott als dem Schöpfer und von der Schöpfung, die Lehre vom Herrn als dem Erlöser und von der Erlösung, die Lehre vom Heiligen Geist und von der göttlichen Einwirkung. Wir haben also von dem dreieinigen Gott gehandelt. Und daher ist es notwendig, nun auch von der göttlichen Dreieinheit selbst zu reden, die in der christlichen Welt teils bekannt, teils unbekannt ist. Denn nur durch sie erlangt man eine richtige Vorstellung von Gott. Diese ist nämlich wie der Probierstein, durch den Gold und Silber, das heißt Gutes und Wahres, auf seine Beschaffenheit beim Menschen geprüft wird. Gibt es doch bei ihm keinerlei heilbringendes Gutes, das nicht von Gott stammte, und keinerlei Wahres, das nicht seine Beschaffenheit aus dem Schoße des Guten zöge. Damit man aber gleichsam mit beiden Augen erkennen kann, was die göttliche Dreieinheit ist, soll unsere Darstellung in die folgenden Abschnitte zerlegt werden. Es gibt eine göttliche Dreieinheit, bestehend aus Vater, Sohn und Heiligem Geist. Diese drei, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sind die drei Wesenselemente des einen Gottes, die ebenso eine Einheit bilden wie Seele, Leib und Wirksamkeit beim Menschen. Diese Dreieinheit bestand nicht vor der Erschaffung der Welt, sondern wurde für die Zeit nach der Menschwerdung Gottes vorgesehen und verwirklicht. Und zwar im Herrn, unserem Gott, dem Erlöser und Heiland Jesus Christus. Eine Dreiheit göttlicher Personen von Ewigkeit oder vor der Weltschöpfung ist in den Vorstellungen des Denkens eine Dreiheit von Göttern. Und diese kann auch nicht durch das Lippenbekenntnis eines Gottes aufgehoben werden. Eine Dreiheit von Personen war in der apostolischen Kirche unbekannt. Sie wurde erst auf dem Konzil zu Nicäa ausgebrütet und gelangte so in die römisch-katholische Kirche und von da aus in die Kirchen, die sich von ihr abspalteten. Aus der nizänischen, ebenso wie aus der athanasischen Lehre von der Dreieinigkeit, entstand ein Glaube, der die gesamte christliche Kirche verwüstete. Von daher stammt jener Greuel der Verwüstung und jene Trübsal, dergleichen nie war, noch je wieder sein wird, und die der Herr bei Daniel, den Evangelisten und in der Offenbarung vorhergesagt hat. Aus demselben Grunde würde kein Fleisch gerettet werden, wenn nicht der Herr einen neuen Himmel und eine neue Kirche gründete. Aus der Dreiheit der Personen, von denen dem athanasischen Bekenntnis zufolge jede einzeln für sich Gott ist, entstanden eine Reihe von ungereimten und widerspruchsvollen Vorstellungen von Gott, die Wahnbildern und Fehlgeburten gleichen. Soweit diese Übersicht von Swedenborg, und es folgen nun die Ausführungen seiner einzelnen Thesen. Römisch 1. Es gibt eine göttliche Dreieinheit, bestehend aus Vater, Sohn und Heiligem Geist. Aus dem Wort Gottes geht klar hervor, dass es eine göttliche Dreieinheit gibt, bestehend aus Vater, Sohn und Heiligem Geist, und zwar aus folgenden Stellen. Der Engel Gabriel sprach zu Maria: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum auch das Heilige, das aus dir geboren wird, Sohn Gottes genannt werden wird. Lukas 1. Hier werden also drei genannt. Der Höchste, nämlich Gott Vater, der Heilige Geist und der Sohn Gottes. Als Jesus getauft worden war, siehe, da taten sich die Himmel auf, und Johannes sah den Heiligen Geist wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme aus den Himmeln sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Bei Matthäus, Markus und Johannes. Noch deutlicher sagt es die Stelle mit den folgenden Worten des Herrn an die Jünger: Geht hin und machet zu Jüngern alle Völker und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Matthäus 28. Außerdem erhält es daraus, dass der Herr zu seinem Vater betete, dass er von ihm und mit ihm sprach und dass er sagte, er werde den Heiligen Geist senden, wie es auch geschah. Überdies nennen die Apostel in ihren Briefen häufig sowohl den Vater als auch den Sohn und den Heiligen Geist. Es gibt also eine göttliche Dreieinheit, bestehend aus Vater, Sohn und Heiligem Geist. Die sich selbst überlassene Vernunft vermag aber durchaus nicht zu erkennen, wie jene Stellen zu verstehen sind, ob in der Weise, dass es somit drei Götter gäbe, die dem Wesen und folglich auch dem Namen nach ein Gott sind, oder so, dass diese drei Objekte nur Eigenschaften oder Attribute eines Gottes seien. Was also ist in dieser Lage zu tun? Es gibt keinen anderen Rat. Der Mensch muss sich an den Herrn, unseren Gott und Heiland wenden und unter seiner Leitung das göttliche Wort lesen. Denn er ist der Gott des Wortes. Tut er dies, so wird er erleuchtet werden und Wahrheiten sehen, die dann auch die Vernunft anerkennen muss. Wendest du dich aber nicht an den Herrn, lieber Leser, so magst du tausendmal das Wort Gottes lesen und darin Belege für die göttliche Trinität sowie auch für ihre Einheit finden. Doch wirst du nichts anderes herausbringen, als dass es drei göttliche Personen gibt, deren jede einzeln für sich Gott ist, mit anderen Worten, drei Götter. Dies widerstreitet jedoch dem gesunden Menschenverstand in aller Welt. Und so erfand man, um der Schande zu entgehen, die Lehre, dass zwar in Wirklichkeit ihrer drei seien, der Glaube jedoch gebiete, nicht drei Götter zu nennen, sondern einen. Überdies wurde, um dem Übermaß des Tadels auszuweichen, die Lehre aufgestellt, ganz besonders in dieser Hinsicht müsse der Verstand gefangen genommen und gefesselt unter den Gehorsam des Glaubens gehalten werden. Und dies solle in der christlichen Kirche von nun an als unantastbare christliche Ordnung gelten. Diese Missgeburt kam dadurch zustande, dass man das göttliche Wort nicht unter der Leitung des Herrn las. Denn jeder, der es nicht unter seiner Leitung liest, der liest es unter der Leitung der eigenen Einsicht. Diese aber ist wie eine Nachteule, blind für alle Dinge, die im geistigen Lichte erscheinen. Das heißt, für alles Wesentliche der Kirche. Ein Mensch, der nicht unter der Leitung des Herrn das Wort liest, sondern unter der Leitung der eigenen Einsicht, hält sich selbst für einen Lux und meint, mehr Augen als Argus selbst zu haben, während er doch innerlich überhaupt nichts Wahres, sondern nur Falsches sieht, das ihm, hat er sich einmal dazu überredet, es für die Wahrheit zu halten, wie der Polarstern erscheint, nachdem er alle Segel des Denkens richtet. Aber er sieht in diesem Zustande die Wahrheiten nicht besser als ein Maulwurf. Und was er davon erblickt, dreht und wendet er so, dass es seine Fantasie begünstigt. Auf diese Weise verkehrt und verfälscht er das Heilige des Wortes. Römisch 2. Diese drei, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sind die drei Wesenselemente des einen Gottes, die ebenso eine Einheit bilden wie Seele, Leib und Wirksamkeit beim Menschen. In jedem Gegenstand finden sich allgemeine und auch besondere Wesenselemente, die zusammen ein Wesen ausmachen. Seele, Leib und Wirksamkeit sind die allgemeinen Wesenselemente des Menschen. Dass sie ein Wesen ausmachen, kann man daran sehen, dass eins aus dem anderen und um des anderen willen da ist. und zwar in stetiger Reihenfolge. Der Mensch nimmt nämlich seinen Anfang mit der Seele, die das eigentliche Wesen des Samens ist. Sie bildet nicht nur den Ausgangspunkt für alles, was zum Körper gehört, sondern bringt es auch in seiner Ordnung hervor, ebenso wie alles, was nachher aus diesen beiden, aus Seele und Leib, im Zusammenwirken entsteht und deren Wirksamkeit genannt wird. Daraus nun, dass das eine vom anderen hervorgebracht wird, sowie aus ihrer gegenseitigen Durchdringung und Verbindung, geht klar hervor, dass diese drei eines Wesens sind und daher die drei Wesenselemente genannt werden können. Jeder erkennt an, dass diese drei Wesenselemente im Herrn, unserem Gott und Heiland, waren und sind, nämlich Seele, Leib und Wirksamkeit. Nur von einem Antichristen kann geleugnet werden, dass seine Seele von Jehova, dem Vater, stammte. Also seine, großgeschrieben, seine Jesu Seele von Jehova, dem Vater, stammte. Denn im Wort beider Testamente wird er der Sohn Jehovas, der Sohn Gottes, der Sohn des Höchsten und der einzig Gezeugte, Unigenitus, genannt. Das Göttliche des Vaters ist also, vergleichbar der Seele im Menschen, sein erstes Wesenselement. Daraus folgt, dass der Sohn, den Maria gebar, der Leib seiner göttlichen Seele ist. Denn im Schoße der Mutter wird nichts anderes zubereitet als der von der Seele empfangene und abstammende Leib. Hierzu gibt es eine Fußnote. Das darf man nicht so aufnehmen, als steuerte die Mutter nur das Körperliche bei. Vielmehr meint Swedenborg all jene Hüllen, die die Seele einkleiden und deren letzte der Körper ist. Und weiter. Dieser, der Leib, ist also das zweite Wesenselement. Die Wirksamkeit stellt das dritte Wesenselement dar, weil sie aus Seele und Leib zugleich hervorgeht und alles Hervorgehende gleichen Wesens mit dem ist, durch das es hervorgebracht wird. Aus den Worten des Herrn geht klar hervor, dass diese drei Wesenselemente, Vater, Sohn und Heiliger Geist, in ihm eins sind wie Seele, Leib und Wirksamkeit beim Menschen. Denn der Herr sagte, er und der Vater seien eins. Der Vater sei in ihm und er sei im Vater. Ebenso sagte er und der Heilige Geist seien eins, weil der Heilige Geist das aus dem Herrn vom Vater hervorgehende Göttliche ist. Bezeichnet man aber dieses dreifache Göttliche als Personen und schreibt einer jeden von ihnen besondere Eigenschaften zu, wie dem Vater die Zurechnung, dem Sohne die Vermittlung und dem Heiligen Geist die Einwirkung, so wird das eine und unteilbare göttliche Wesen geteilt. Und in keiner von den dreien wohnt folglich die Fülle der Gottheit, sondern in jeder ist nur ein Drittel der Macht, was der gesunde Verstand nur verwerfen kann. Die Dreieinheit im Herrn kann also an der Dreieinheit in einem jeden Menschen ersehen werden. Zu einem jeden Menschen gehört Seele, Leib und Wirksamkeit. Ebenso ist es beim Herrn, in dem nach Paulus die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Kolosser 2. Daher ist die Dreieinheit im Herrn göttlich, im Menschen aber menschlich. Wer vermöchte nicht zu sehen, dass die Vernunft an jener mystischen Lehre von den drei göttlichen Personen, die zwar angeblich nur einen Gott darstellen, der aber, obgleich er einer ist, doch nicht eine Person sein soll, überhaupt keinen Anteil hat, die Vernunft, sondern eingeschläfert ist, gleichwohl aber den Mund antreibt, wie ein Papagei zu reden. Wenn aber die Vernunft eingeschläfert ist, Ist dann nicht alles Reden des Mundes seelenloses Geschwätz? Gegenwärtig ist die menschliche Vernunft im Hinblick auf die Lehre von der göttlichen Dreieinheit gefesselt wie ein Gefangener im Kerker, dem man Hand- und Fußeisen angelegt hat. Man kann sie auch mit einer Vestalin vergleichen, die lebend begraben wurde, weil sie das heilige Feuer verlöschen ließ. Gerade diese Lehre aber sollte in den Gemütern der Menschen der Kirche wie ein Licht leuchten, da Gott in seiner Trinität und in deren Einheit das Ein und Alles aller Heiligkeiten des Himmels und der Kirche ist. Denn wollte man aus der Seele einen Gott machen, aus dem Leib einen zweiten, aus der Wirksamkeit einen dritten, es liefe auf das Gleiche hinaus, als wollte man aus diesen drei Wesenselementen eines und desselben Menschen drei voneinander getrennte Teile machen, ihn also verstümmeln und töten. Römisch 3. Diese Dreieinheit bestand nicht vor der Erschaffung der Welt, sondern wurde für die Zeit nach der Menschwerdung Gottes vorgesehen und verwirklicht, und zwar im Herrn, unserem Gott, dem Erlöser und Heiland, Jesus Christus. In der christlichen Kirche wird gegenwärtig eine göttliche Dreieinigkeit anerkannt, die schon vor Erschaffung der Welt bestanden haben soll, weil man meint, Jehova Gott habe von Ewigkeit her einen Sohn gezeugt und von beiden sei dann der Heilige Geist ausgegangen. Jeder von diesen Dreien aber sei für sich selbst oder einzeln genommen Gott, da er eine aus sich bestehende Person sei. Dies nennt man jedoch, weil es der Vernunft so gar nicht eingeht, ein Geheimnis, in das man nur eindringen könne dadurch, dass man den Dreien ein einziges göttliches Wesen zuschreibe. Und darunter versteht man die Ewigkeit, Unermesslichkeit, Allmacht und folglich die gleiche Göttlichkeit und Herrlichkeit und Majestät. Hingegen ist schon aus allem bisher Angeführten ersichtlich, dass jene Dreieinheit des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes, die nach der Fleischwerdung Gottes, also nach der Erschaffung der Welt, vorgesehen und verwirklicht wurde, eine göttliche Dreieinheit, nämlich die eines Gottes ist. Diese göttliche Dreieinheit besteht im Herrn, unserem Gott, Erlöser und Heiland Jesus Christus. Weil die drei Wesenselemente des einen Gottes, die zusammen ein Wesen ausmachen, in ihm vereinigt sind. Dass in ihm, den Worten des Paulus zufolge, die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt, geht auch daraus hervor, dass er bei seiner Auferstehung im Unterschied zu allen anderen Menschen seinen ganzen menschlichen Körper mit Fleisch und Bein aus dem Grabe mit sich nahm. Nachzulesen in allen drei Evangelien. Dies bezeugte er auch aufs Lebendigste seinen Jüngern, indem er sagte: Sehet meine Hände und meine Füße, dass ich selbst es bin. Betastet mich und sehet, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr sehet, dass ich es habe. Lukas 24. Jeder Mensch könnte dadurch, wenn er nur will, überzeugt werden, dass das Menschliche des Herrn göttlich ist. Gott also in ihm Mensch und der Mensch Gott ist. Die von der heutigen christlichen Kirche angenommene und ihrem Glauben einverleibte Dreieinigkeit beruht auf der Annahme, dass Gott Vater von Ewigkeit her einen Sohn gezeugt habe, dass dann von ihnen beiden der Heilige Geist ausgegangen sei und jeder von den dreien für sich als Gott bestehe. Menschliche Gemüter können sich eine solche Dreieinigkeit nur als eine Triarchie, das ist übersetzt eine Herrschaft von Dreien, vorstellen. Oder dreier Herren in einem Haus, von denen jeder gleiche Macht besitzt. Kann etwas anderes als Zerstörung die Folge davon sein? Wollte jemand versuchen, diese Triarchie abzubilden oder dem Auge des Geistes darzustellen, dabei aber zugleich ihre Einheit aufzuzeigen, Wer könnte es nicht anders als durch die Gestalt eines Menschen mit drei Köpfen auf einem Rumpf oder dreier Rümpfe unter einem Kopf? Solch ein ungeheuerliches Bild der Dreieinigkeit muss denen erscheinen, die an drei göttliche Personen glauben, von denen jede für sich Gott ist und die diese drei zu einem Gott verbinden, dabei aber leugnen, dass Gott, weil er einer ist, auch eine Person sein muss.